die Nachbarfamilien. Man hätte glauben sollen, dass in dem Ententeich etwas Wichtiges vorginge, aber es ging nichts vor. Alle Enten, die in ihrer Ruhe auf dem Wasser lagen oder auf dem Kopfe darin standen, denn das konnten sie, schwammen auf einmal nach dem Ufer. Man sah in der nassen Erde die Spuren ihrer Füße und hörte weit und breit ihr Geschnatter. Das Wasser, vor kurzem blank und glatt wie ein Spiegel, kam sehr in Bewegung. Zuvor hatte man darin jeden Baum, jeden Busch in der Nähe, das alte Bauernhaus mit den Löchern im Dache und im Schwalbennest, besonders aber den großen, mit Blumen gleichsam besäten Rosenstrauch gesehen. Er bedeckte die Mauer und hing über das Wasser hinaus, in welchem man das Ganze wie auf einem Gemälde erblickte, nur dass alles auf dem Kopfe stand. Als aber das Wasser in Bewegung kam, schwamm alles ineinander und das Bild war fort. Zwei Federn, welche die aufflatternden Enten verloren hatten, schaukelten hin und her. Auf einmal nahmen sie einen Anlauf, als ob der Wind käme. Der kam aber nicht. Sie mussten daher liegen bleiben, und das Wasser wurde wieder ruhig und glatt. Die Rosen spiegelten sich wieder ab. Sie waren wunderschön, wussten es aber selbst nicht. Denn niemand hatte es ihnen gesagt. Die Sonne schien zwischen den zarten Blättern hindurch. Alles atmete den schönsten Duft. Es war allen zumute wie uns, wenn wir von dem Gedanken unseres Glücks recht freudig erfüllt sind. »Wie schön das Dasein doch ist«, sagte jede Rose. »Nur eins wünschte ich, die Sonne küssen zu können, weil sie so warm und so hell ist. Auch die Rosen da unten im Wasser, unsere Ebenbilder, möchte ich küssen, und die niedlichen Vöglein unten im Neste. Auch oben gibt's welche, sie stecken die Köpfe heraus und sie piepen leise. Sie haben keine Federn wie ihr Vater und ihre Mutter. Es sind gute Nachbarn, sowohl die unten als auch die oben. Ach, wie schön das Dasein doch ist!« Die Jungen oben und unten, die unten sind freilich nur der Widerschein im Wasser, waren Sperlinge. Ihre Eltern waren ebenfalls Sperlinge. Sie hatten das leere Schwalbennest vom vergangenen Jahre in Besitz genommen und hausten nun darin, als wäre es ihr Eigentum.
»Sind das Entenkleider, die dort schwimmen?«
fragten die Sperlingsjungen, als sie die Federn auf dem Wasser entdeckten.
»Wenn ihr einmal fragen wollt, so fragt wenigstens vernünftig«, sagte die Mutter. »Seht ihr denn nicht, dass es Federn sind? Lebendiger Kleiderstoff, wie ich ihn trage und wie ihr ihn tragen werdet. Unserer ist aber feiner. Ich möchte übrigens auch, wir hätten sie oben im Neste, denn sie halten warm. Ich bin doch neugierig, worüber wohl die Enten so erschraken. Über uns aber gewisslich nicht. Freilich sage ich ziemlich laut zu euch, piep! Die dickköpfigen Rosen müssten es eigentlich wissen, aber die wissen gar nichts. Betrachten nur sich und riechen. Ich bin dieser Nachbarn herzlich überdrüssig.
Hör nur die allerliebsten Vöglein dort oben«, sagten die Rosen. »Die fangen nun auch an, singen zu wollen, können es aber noch nicht. Es wird sich indes schon machen. Welch Vergnügen das gewahren muss. Es ist hübsch, solch lustige Nachbarn zu haben.«
Plötzlich kamen zwei Pferde dahergesprengt, um getränkt zu werden. Ein Bauernbursche ritt das eine. Er hatte alle seine Kleider abgelegt, bis auf einen großen, breiten, schwarzen Hut. Der Bursche pfiff wie ein Vogel und ritt in den Teich hinein, wo er am tiefsten war. Und als er an dem Rosenstrauche vorüberkam, brach er eine Rose ab und steckte sie auf seinen Hut. Und nun kam er schon geputzt vor und ritt weiter. Die anderen Rosen blickten ihrer Schwester nach und fragten sich, wohin reist sie wohl? Niemand aber wusste es.
»Ich möchte wohl einmal in die Welt hinaus«, meinte eine. »Doch hier zu Hause in unserem Grün ist es ja auch schön. Den Tag über scheint die Sonne hell und warm, und in der Nacht glänzt der Himmel noch schöner. Das können wir durch all die kleinen Löcher darin sehen.«
Sie meinten die Sterne. Sie wussten es nicht besser.
»Wir machen es lebhaft um das Haus herum«, sagte die Sperlingsmutter.
»Und das Schwalbennest bringt Glück«, sagen die Leute. »Deshalb freut man sich unser. Noch die Nachbarn. So ein Rosenstrauch an der Mauer hinauf verursacht Feuchtigkeit. Er wird wohl weggeschafft werden, dann wächst vielleicht hier wenigstens Korn.
Die Rosen taugen zu nichts, als sie anzusehen und anzuriechen, na ja, höchstens auf den Hut zu stecken. Jedes Jahr, das weiß ich von meiner Mutter, fallen sie ab. Die Frau des Bauern legt sie ein und streut Salz darüber. Dann erhalten sie einen französischen Namen, den ich weder aussprechen kann noch mag. Sie werden aufs Feuer gestreut. Puh, wenn sie gut riechen sollen. Seht, so ist das Leben. Sie sind nur für das Auge und die Nase da. Nun wisst ihr's.
Als der Abend einbrach und die Mücken in der warmen Luft und in den roten Wolken spielten, kam die Nachtigall. Sie sang den Rosen vor, dass das Schöne sich verhalte wie der Sonnenschein in dieser Welt und dass das Schöne ewig lebe. Die Rosen aber dachten, dass die Nachtigall sich selbst besänge, was man wohl hätte glauben können, denn dass der Gesang ihnen gelte, daran dachten sie nicht. Sie freuten sich aber darüber und sannen nach, ob wohl alle die kleinen Sperlinge auch Nachtigallen werden könnten.
»Ich verstand gut den Gesang des Vogels«, sagten die jungen Sperlinge. »Nur ein Wort war mir nicht klar. Was heißt das Schöne?«
»Na, das ist nichts«, versetzte die Sperlingsmutter. »Das ist nur etwas Äußerliches. Oben auf dem Edelhofe, wo die Tauben ihr eigenes Haus haben und ihnen jeden Tag Erbsen und Korn vorgestreut wird, ich hab's selbst mit ihnen gegessen, und das sollt ihr mit der Zeit auch, denn sage mir, mit wem du umgehst, und ich werde dir sagen, wer du bist. Also oben auf dem Edelhofe haben sie zwei Vögel mit grünen Hälsen und einem Kamm auf dem Kopfe. Die können den Schweif ausbreiten wie ein großes Rad, und der spielt in allen Farben, dass der Anblick den Augen wehtut. Diese Vögel werden dem Pfauen genannt, und das ist das Schöne. Sie sollten nur ein wenig gerupft werden, dann würden sie nicht anders aussehen als wir alle anderen. Ich würde sie schon gerupft haben, naja, wenn sie nur nicht so groß wären.
»Ich will sie rupfen«,
piepte der kleine Sperling, der noch keine Federn hatte. Im Bauernhause wohnten zwei junge Eheleute. Sie liebten sich sehr. Sie waren fleißig und flink. Es sah alles sehr hübsch bei ihnen aus. Des Sonntags früh kam die junge Frau heraus, pflückte eine Handvoll der schönsten Rosen und tat sie in ein Glas mit Wasser, welches sie auf den Schrank stellte.
»Jetzt sehe ich, dass es Sonntag ist«, sagte der Mann und küsste seine kleine Frau.
Sie setzten sich, lasen im Gesangbuche und hielten sich bei den Händen. Die Sonne beschien die frischen Rosen und das junge Ehepaar.
»Dieser Anblick ist wirklich zu langweilig«, sagte die Sperlingsmutter, die von dem Neste aus in die Stube hineinblicken konnte, und flog davon.
So ging es auch den nächsten Sonntag. Denn jeden Sonntag wurden frische Rosen in das Glas gesteckt, doch der Rosenstrauch blühte stets gleich schön. Die jungen Sperlinge hatten jetzt Federn und wollten gern mitfliegen. Die Mutter aber erlaubte es nicht, und sie mussten daheim bleiben. Sie flog. Doch wie es auch geschehen mochte, ehe sie es sich versah, war sie in eine Schlinge von Pferdehaaren geraten, welche Knaben an einem Zweige angebracht hatten. Die Pferdehaare zogen sich fest um das Bein zusammen, so fest, als wollte es durchgeschnitten werden. Das war eine Pein, ein Schrecken. Die Knaben sprangen hinzu und ergriffen den Vogel, und zwar auf unsanfte Art.
»Es ist nur ein Sperling«, sagten sie.
Aber sie ließen ihn doch nicht fliegen, sondern nahmen ihn mit nach Hause. Und jedes Mal, wenn er schrie, schlugen sie ihn auf den Schnabel. Im Bauernhofe stand ein alter Mann, der es verstand, Bartseife und Waschseife sowohl in Stücken als auch in Kugeln zu verfertigen. Es war ein umherwandernder, lustiger Alter. Als er den Sperling sah, den die Jungen gebracht hatten und aus dem sie sich, wie sie sagten, nichts machten, meinte er,
»Wollen wir ihn recht schön machen?«
Es überlief die Sperlingsmutter eiskalt. Aus dem Kasten, worin die schönsten Farben lagen, nahm der Alte eine Menge glänzenden Schaumgoldes, und die Jungen mussten Eiweiß holen, womit der Sperling über und über bestrichen wurde. Darauf wurde das Gold geklebt, und die Sperlingsmutter war nun über und über vergoldet. Sie aber dachte nicht an den Putz und zitterte an allen Gliedern. Und der Seifenmann riss von dem roten Futter seiner alten Jacke ein Läppchen, schnitt Zacken hinein, dass es wie ein Hahnenkamm aussah, und klebte es dem Vogel auf den Kopf.
»Nun sollt ihr den Goldrock fliegen sehen«,
sagte der Alte und ließ den Sperling los, der in der tödlichsten Angst davonflog, von der strahlenden Sonne beschienen, wie der glänzte. Alle die Sperlinge, selbst eine Krähe, obwohl ein alter Knabe, erschraken sehr über diesen Anblick. Sie flogen aber doch hintendrein, um zu erfahren, was für ein fremder Vogel das war. Von Angst und Entsetzen getrieben flog er heimwärts. Er war nahe daran, kraftlos zur Erde zu sinken. Die Schar der verfolgenden Vögel wuchs, ja einige versuchten sogar, auf ihn loszuhacken.
»Sieh mal den! Sieh mal den!«
schrien sie alle.
»Sieh mal den! Sieh mal den!«
schrien auch ihre Jungen, als sie sich dem Neste näherte.
»Das ist bestimmt der junge Pfau. Er spielt in allen Farben, er tut den Augen weh, wie die Mutter es erzählt. Pip, 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 das ist das Schöne!«
Und nun hackten sie mit ihren kleinen Schnäbel auf den Vogel ein, dass es ihm unmöglich wurde, in das Nest zu gelangen. Er war so mitgenommen, dass er nicht einmal »Piep« sagen konnte, viel weniger »Ich bin ja eure Mutter«. Auch die anderen Vögel fielen nun über den Sperling her und rupften ihr die Feder, Feder für Feder aus, bis sie blutend in den Rosenstrauch fiel. »Du armes Tier«, sagten alle Rosen, »sei nur ruhig, wir wollen dich verbergen. Lehne dein Köpfchen an uns an.« Der Sperling breitete noch einmal die Flügel aus. Dann zog er sie fest an sich und lag tot bei der Nachbarfamilie, den schönen, frischen Rosen.
»Piep, piep, 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 piep«,
tönte es aus dem Neste.
»Wo nur unsere Mutter bleibt, das ist unbegreiflich. Es soll doch nicht ein Pfiff von ihr sein. Und so viel heißen, dass wir jetzt für uns selber sorgen sollen. Das Haus hat sie uns als Erbteil hinterlassen. Wem von uns soll es nun allein gehören, wenn auch wir Familie haben werden?« »Ja, das geht nicht, dass ihr bei mir bleibt, wenn ich meine Wirtschaft durch Frau und Kinder erweitere«,
meinte der Kleinste.
»Ich werde wohl mehr Frauen und Kinder haben als du«,
sagte der Zweite.
»Ich bin aber der Älteste«,
erwiderte der Dritte. Alle wurden nun hitzig. Sie schlugen mit den Flügeln, hackten mit den Schnäbeln und plauz wurde einer nach dem anderen aus dem Neste gepufft. Da lagen sie nun in ihrem Zorn. Den Kopf hielten sie auf der Seite und blinzelten mit den nach oben gekehrten Augen. Das war so ihre Manier, dumm zu tun. Ein wenig konnten sie fliegen, durch Übung lernten sie es noch besser. Und zuletzt wurden sie über ein Zeichen einig, um sich, wenn sie einander in der Welt später begegnen sollten, wiederzuerkennen. Es sollte in einem Piep bestehen und einem dreimaligen Kratzen auf der Erde mit dem linken Fuß. Das Junge, welches im Neste zurückgeblieben war, machte sich so breit, wie es nur konnte. Es war ja jetzt Hausbesitzer. Doch die Herrlichkeit dauerte nicht lange. In der Nacht brach das rote Feuer durch das Fenster. Die Flammen ergriffen das Dach, das trockene Stroh loderte hoch empor, das ganze Haus verbrannte und der junge Sperling mit. Die beiden anderen Ehelustigen aber kamen glücklich mit dem Leben davon. Als die Sonne wieder aufging und alles so erquickt aussah wie nach einem ruhigen Schlafe, waren von dem Bauernhause nur noch einige verkohlte schwarze Balken übrig, die sich an den Schornstein lehnten, der nun sein eigener Herr war. Es rauchte noch stark aus dem Schutt. Draußen aber stand frisch und blühend der Rosenstrauch, unversehrt, und spiegelte jede Blume, jeden Zweig in dem klaren Wasser ab. »Nein, wie schön doch die Rosen vor diesem niedergebrannten Hause blühen«, rief ein Vorübergehender aus. »Ein anmutigeres Bild kann man sich nicht denken. Das muss ich haben.« Und der Mann nahm aus der Mappe ein kleines Buch mit weißen Blättern hervor. Er war ein Maler, und mit dem Bleistift zeichnete er das rauchende Haus, die verkohlten Balken und den überhängenden Schornstein. Und dieser neigte sich mehr und mehr, im Vordergrunde aber den großen blühenden Rosenstrauch, Der gewährte einen herrlichen Anblick. Seinetwegen war ja auch das ganze Bild entstanden. Später am Tage kamen die zwei hier geborenen Sperlinge vorbei.
»Wo ist das Haus?«
fragten sie.
»Wo ist das Nest? Pip, alles ist verbrannt und unser starker Bruder mit. Das hat er nur davon, dass er das Nest behielt. Die Rosen sind gut davongekommen. Da stehen sie noch mit ihren roten Wangen. Die trauern freilich nicht über das Unglück der Nachbarn. Ich mag sie nicht anreden. Und hässlich ist es hier. Das ist meine Ansicht.«
Und auf und davon ging es. An einem schönen, sonnenhellen Herbsttage, man hätte beinahe glauben können, es sei noch mitten im Sommer, hüpften in dem trockenen und reingekehrten Herrenhofe vor der großen Treppe die Tauben, sowohl schwarze als auch weiße und bunte. Sie glänzten im Sonnenscheine. Die Taubenbunte sagte zu den Jungen,
»Stellt euch in Gruppen, stellt euch in Gruppen, denn das nimmt sich viel besser aus.«
»Was sind das für graue Tierchen, die hinter uns herlaufen?«
fragte eine alte Taube mit Rot und Grün in den Augen.
»Kleine Graue«,
rief sie,
»es sind Sperlinge, gute Tiere. Wir haben stets in dem Rufe gestanden, fromm zu sein. Deshalb wollen wir ihnen gestatten, die Körner mit aufzupicken. Sie reden nicht hinein und machen solche hübsche Kratzfüße.«
Ja, sie kratzten dreimal mit dem Fuße und zwar mit dem linken Fuße und sagten auch »Piep«. Daran erkannten sie sich, denn es waren die Sperlinge aus dem Neste in dem abgebrannten Hause.
»Hier ist es sehr gut essen«,
sagten die Sperlinge. Die Tauben stolzierten umeinander herum, brüsteten sich gewaltig und hatten innerlich ihre Ansicht und Meinung.
»Brrr, siehst du diese Kröpftaube?«
sprach eine von den anderen.
»Siehst du, wie sie die Erbsen verschluckt? Sie nimmt zu viele und noch dazu die besten. Kurr, kurr, wie sie den Kamm hebt, das hässlichste, das boshafte Tier. Kurr, kurr.«
Und alle Augen funkelten vor Bosheit.
»Stellt euch in Gruppen, stellt euch in Gruppen, kleine Graue, kurr.«
So gingen die Schnäbel von einem fort und so werden sie nach tausenden Jahren noch gehen. Die Sperlinge aßen wacker. Sie horchten aufmerksam zu und stellten sich sogar mit in die Reihen. Es stand ihnen aber nicht gut. Satt waren sie und verließen daher die Tauben, tauschten gegenseitig Unheil über sie aus, huschten unter das Gartenstackett, und als sie die Türe des Gartens offen fanden, hüpfte einer, der übersatt und deshalb mutig war, auf die Schwelle.
»Pip«,
sagte er,
»darf ich es wagen?«
»Pip«, sagte der andere,
»da darf ich auch noch etwas dazu.«
Und er hüpfte in die Stube hinein. Es war niemand zugegen. Das sah auch der Dritte, flog noch tiefer in die Stube und rief,
»Entweder ganz oder gar nicht. Es ist übrigens ein sonderbares Menschennest. Und was haben Sie hier aufgestellt? Was ist denn das?«
Dicht vor den Sperlingen blühten ja die Rosen. Sie spiegelten sich im Wasser ab und die verkohlten Balken lehnten an dem überhängenden Schornsteine.
»Nein, was ist denn das? Wie kommt das in das Zimmer auf dem Edelhof?«
Und alle drei Sperlinge wollten über die Rosen und den Schornstein wegfliegen. Sie flogen aber gegen eine flache Wand an. Alles war ein Gemälde, ein großes, prächtiges Bild, welches der Maler nach einer Skizze ausgeführt hatte.
»Pip«,
sagten die Sperlinge.
»Es ist nicht! Es sieht nur noch etwas aus! Pip, das ist ja das Schöne! Kannst du es begreifen? Ich nicht!«
Und sie flogen davon, denn Menschen traten in die Stube. Jahre und Tage vergingen. Die Tauben hatten oft gegurrt, um nicht zu sagen geknurrt, die boshaften Tiere. Die Sperlinge hatten im Winter gefroren und im Sommer flott gelebt. Sie waren alle verlobt oder verheiratet oder wie man es nennen will. Sie hatten Junge. Und jeder hielt natürlich seine für die schönsten und klügsten. Einer flog hierhin, einer dorthin. Und begegneten sie sich, so erkannten sie einander an ihrem Piep und dem dreimaligen Kratzen mit dem linken Fuße. Das Älteste war ein Sperlingsfräulein geblieben, welches kein Nest und keine Jungen hatte. Seine Lieblingsidee war, eine große Stadt zu sehen. Es flog daher nach Kopenhagen. Ein großes Haus erblickt man da, mit vielen bunten Farben, dicht am Schloss und am Kanal, worin viele mit Äpfeln und Töpfen beladene Schiffe schwammen. Die Fenster waren unten breiter als oben, und wenn die Sperlinge hindurchguckten, so kam ihnen jede Stube wie eine Tulpe mit den buntesten Farben und Schattierungen vor. Mitten in der Tulpe aber standen weiße Menschen. Die waren aus Marmor, einige aus Gips. Doch mit Sperlingsaugen betrachtet, bleibt sich das gleich. Oben auf dem Dache stand ein Metallwagen mit Metallpferden bespannt. Und die Siegesgöttin, ebenfalls aus Metall, lenkte sie. Es war Thorwaldens Museum.
»Wie es glänzt, wie es glänzt«, sagte das Sperlingsfräulein. »Das wird wohl das Schöne sein. Piep, hier ist es aber größer als ein Pfau.«
Es erinnerte sich noch aus seinen Kinderjahren an das, was seine Mutter als das Größte unter dem Schönen erkannt hatte. Es flog in den Hof hinunter. Da war alles außerordentlich prächtig. An die Mauern waren Palmen und Zweige gemalt. Mitten im Hof stand ein großer, blühender Rosenstrauch. Er breitete seine frischen Zweige mit den vielen Rosen über ein Grab hin. Dahin flog das Sperlingfräulein, denn es sah dort mehrere seines Schlages. Piep und drei Kratzfüße. So hatte es das Jahr hindurch oft gegrüßt, und niemand hier hatte geantwortet, denn die einmal getrennt sind, treffen sich nicht alle Tage. Der Gruß war ihm zur Gewohnheit geworden. Heute aber antworteten zwei alte Sperlinge und ein Junge mit Piep und dreimaligem Kratzen mit dem linken Fuße.
»Ah, guten Tag, guten Tag.«
Es waren zwei Alte aus dem Neste und noch ein Kleiner aus der Familie.
»Treffen wir uns hier? Es ist ein schöner Ort, aber es gibt nicht viel zu essen.«
»Das ist das Schöne, Piep.« Und viele Menschen traten aus den Seitengemächern heraus, wo die prächtigen Marmorgestalten standen, und näherten sich dem Grabe, das den großen Meister barg, der die Marmorgestalten gebildet hatte. Alle standen mit verklärten Gesichtern um Thorwalds Grab, und einzelne lasen die abgefallenen Rosenblätter auf und bewahrten sie auf. Sie waren weit hergekommen. Einer aus dem mächtigen England, andere aus Deutschland und Frankreich. Die schönste Dame pflückte eine der Rosen und barg sie in ihrem Busen. Da glaubten die Sperlinge, dass die Rosen hier regierten und dass das Haus ihretwegen gebaut sei. Das schien ihnen allerdings zu viel, indes, da die Menschen all ihre Liebe für die Rosen zeigten, wollten sie nicht zurückbleiben.
»Piep«,
sagten sie und kehrten den Fußboden mit ihren Schwänzen und blinzelten mit einem Auge nach den Rosen. Sie hatten sie nicht lange betrachtet, da überzeugten sie sich, dass es die alten Nachbarn waren. Und sie waren es wirklich. Der Maler, welcher den Rosenbusch bei dem abgebrannten Hause gezeichnet, hatte später Erlaubnis erhalten, ihn auszugraben und hatte ihn dem Baumeister gegeben, denn schönere Rosen hatte man nie gesehen. Und der Baumeister hatte ihn auf Thorwaldsens Grab gepflanzt, wo er als Bild des Schönen blühte und feine, rote, duftende Rosenblätter hingab, um nach fernen Landen als Erinnerung getragen zu werden.
»Habt ihr hier in der Stadt Anstellung gefunden?« fragten die Sperlinge.
Die Rosen nickten. Sie erkannten die grauen Nachbarn und freuten sich, sie wiederzusehen.
»Wie ist es doch herrlich, zu leben und zu blühen, alte Freunde wiederzusehen und jeden Tag fröhliche Gesichter. Es ist, als wäre jeder ein Festtag. Piep«,
sagten die Sperlinge. »Ja, es sind wahrlich die alten Nachbarn. Ihre Abstammung vom Teiche her ist uns erinnerlich.
Piep, wie die zum Ansehen gekommen sind.
Ja, manchem gelingt es im Schlafe.
Ah, da sitzt ein verwelktes Blatt. Das sehe ich ganz deutlich.«
Und sie pickten so lange daran, bis das Blatt abfiel.
Aber frischer und grüner stand der Busch da.
Die Rosen dufteten im Sonnenschein auf Thorwaldsens Grabe, an dessen unsterblichen Namen sie sich anschlossen.